Freue mich, darf ich hier sein. Ich bin gebeten worden, auf Hochdeutsch zu sprechen. Darum werde ich jetzt die Predigt auf Hochdeutsch halten. Und ich habe uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Markus hat es ja schon angetönt. Kurz, es geht heute um Veränderung. Und es ist ja ein Thema, das uns alle angeht, Veränderung. Wahrscheinlich würden wir alle uns in irgendeinem Punkt von unserem Leben Veränderung wünschen. Veränderung wollen wir alle. Als Personen, auch ganze Länder. Ganze Länder wollen so sehr Veränderung, dass sie aus der EU austreten. Überall wird Veränderung gewünscht, sei es jetzt auf Staatsebene oder auch ganz persönlich in unserem eigenen Leben. Ganz schön sieht man das immer wieder zu Beginn des Jahres, wenn sich die Menschen Vorsätze machen. Da geht es ja auch um Veränderung. Ja, ich möchte das und das verändern. Oft geht es ja da um das Gewicht auch, muss ich sagen, ist bei mir auch ein Thema, nur eher umgekehrt. Ich möchte eher gern zunehmen, andere möchten oft abnehmen, hängt vielleicht auch mit dem Alter zusammen. Veränderung, das ist etwas, was wir uns wünschen. Und jetzt ist die große Frage, wie? Wie ist Veränderung möglich? Und darum soll es heute gehen. Also keine Angst, es geht jetzt heute nicht ums Abnehmen. Da habe ich auch nicht so gute Tipps. Aber es geht um Veränderung des Herzens. Da zielt nämlich die Bibel hin. Die Veränderung des inneren Menschen. Wie kommt innere Veränderung zustande? Und ich habe uns einen Text mitgebracht aus dem 2. Korintherbrief. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, können Sie das gerne mitlesen. Nämlich der 2. Korinther 3, die Verse 17 bis 18. 2. Korinther 3, 17 bis 18. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt, man kann ja auch verändert übersetzen, manche übersetzen mit verwandelt, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Dieser Text beantwortet drei Fragen, die ich der Reihe nach anschauen möchte. Erstens, was ist das Ziel dieser Veränderung? Zweite Frage, wer verändert uns? Und die dritte Frage, wie findet diese Veränderung dann eigentlich statt? Zur ersten Frage, was ist das Ziel der Veränderung? Nun, der Text beginnt mit Vers 17, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und da wird schon einmal das Ziel gezeigt. Das Ziel der Veränderung bei Gott ist immer Freiheit. Das Ziel ist Freiheit. Der christliche Glaube soll in die Freiheit führen, nicht in die Sklaverei. Und ganz viele Menschen haben hier ein falsches Bild vom Glauben, dass sie denken, ja, der Glaube, der engt mich ein. Da habe ich noch etwas mehr zu tragen. Dann muss ich das und das und das befolgen. Die Bibel sagt etwas anderes. Freiheit. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Deshalb ist Christus gekommen, um die Menschheit zu befreien. Christlicher Glaube führt zur Freiheit. Das dürfen wir den Menschen auch sagen, die oft ein falsches Bild haben und unseren Glauben so leben, dass die Menschen sehen, da ist Freiheit da. Und diese Freiheit kommt durch Jesus Christus. Christus hat euch befreit. Und jetzt fragt sich vielleicht einer, ja, also Freiheit, wieso brauche ich das überhaupt? Ich wohne hier in der Schweiz und nicht in Syrien, nicht in so einem Schurkenstaat. Ich bin ja schon frei, oder? Politisch frei, vielleicht sogar finanziell auch unabhängig. Wieso brauche ich dann überhaupt noch Freiheit? Nun, die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch eine Befreiung braucht. Weil wir von Geburt an eigentlich versklavt sind. Der Philosoph Martin Heidegger hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, jeder von uns ist in das Dasein geworfen. Wir sind wie ein Ball in unser Leben geworfen und wir sind eigentlich von Geburt an versklavt. Nun, wie sind wir versklavt? Nun, ich glaube, wir sind zum Teil von uns selber versklavt. Wir sind Sklaven zum Beispiel von unserem Egoismus. Nehmen wir das mal als Beispiel. Wir wollen immer entscheiden, selber, fängt schon am Anfang an, Adam und Eva, sie wollen selber entscheiden, Wir wollen für uns immer das Beste. Und die Bibel sagt uns, dass das der Fluch der Menschheit ist. Von Anfang an bis heute. Unser Egoismus. Wir wollen selber. Ich will das, was für mich am besten ist. Und das fällt uns auf, wenn wir mal mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wenn wir zum Beispiel durch die Straße laufen und einen Bettler sehen. Ganz viele Menschen laufen dann auf einmal so einen ganz komischen Bogen oder wechseln sogar die Straßenseite. Als hätten sie auf einmal 2,5 Promille, können sie auf einmal nicht mehr geradeaus laufen. Wieso? Ja, es könnte mich ja noch beelenden, wenn ich dem in die Augen schauen muss. Und dann könnte ich ihm vielleicht noch etwas geben, da hätte ich ja weniger im Portemonnaie. Wir sehen weg. Das ist unser Egoismus. Und wir sind von dem versklavt, weil wir nicht daraus rauskommen. Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, hier drin, vielleicht auch auf der Straße, würde wahrscheinlich jeder sagen, nein, eigentlich möchte ich nicht egoistisch sein. Eigentlich möchte ich hilfsbereit sein, andere Menschen lieben, lieb sein, nett sein, sympathisch mit ihnen umgehen. Und trotzdem müssen wir alle sagen, wir werden diesem Ideal, diesem Standard, den wir eigentlich selber haben, nicht gerecht. Wir wollen es, aber wir schaffen es nicht. Und das ist ein Zeichen, dass wir von unserem Egoismus versklavt sind. Und die Bibel sagt, darum kommt Jesus Christus, um uns zu befreien. Jesus Christus ist das Gegenteil von Egoismus. Er lebt für andere, er stirbt für andere, er gibt sein eigenes Leben, um die Strafe für andere Menschen zu bezahlen. Damit wir bei Gott gerecht werden können. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, sagt uns die Bibel, kann Befreiung erleben. Der kann diese Freiheit erleben durch Jesus Christus. Jesus Christus befreit von Egoismus. Die Reformatoren haben einmal gesagt, der Mensch ohne Jesus ist verkrümmt in sich selber oder verkrümmt auf sich selber. Man sieht nur das eigene. Man sieht nur auf sich selber. Und wer an Christus glaubt, der kann sich aufrichten. Der ist nicht mehr verkrümmt. Der kann auf Gott schauen, der kann auf die Mitmenschen schauen. Christus befreit uns, er bezahlt den Preis für unsere Sünden, er erlöst uns und er befreit uns von unserem Egoismus. Und dann sind wir Kinder Gottes, sagt die Bibel. Ein neues Geschöpf, Kinder Gottes mit einem ewigen Bleiberecht im Himmel. Und als Kinder Gottes werden wir weiter verändert, immer wie mehr hin zu dieser Freiheit. Diese Freiheit wird jetzt noch beschrieben in unserem Text. Es steht nämlich, wir werden verklärt oder verändert in sein Bild. Das heißt, wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, was Jesus getan hat, angenommen habe, dann verändert mich Jesus Christus immer wie mehr in sein Bild. Es geht hier nicht um Selbstverwirklichung, das wird uns gerade klar. Es geht um sein Bild, nicht um mein Bild. Darum beten wir auch, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, es geht hier um Jesus' Verwirklichung durch mein eigenes Leben. Jetzt denkt vielleicht jemand, ja, also jetzt ging es doch vorhin um Freiheit und jetzt darf ich gar nicht machen, was ich will. Wie geht jetzt das zusammen? Echte Freiheit gibt es nur dort, sagt die Bibel, wo wir abhängig von Gott sind. Echte Freiheit ist genau dann gegeben, wenn wir abhängig von Gott sind. Jesus hat mal seine Jünger gefragt, als er gerade so ein Popularitätstief hatte, seine Umfragewerte waren am Boden. Ganz viele Menschen sind von Jesus weggelaufen. Johannes 6 kann man das nachlesen. Und dann fragt er seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr jetzt auch weggehen? Und da sagt Petrus etwas ganz Spannendes. Er sagt, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und genau das ist der Schlüssel. Wohin sonst sollten wir gehen, um diese Freiheit zu bekommen? Zu unserem Karriereberater, zu irgendwelchen schlauen Büchern? Echte Freiheit gibt es nur bei Gott. Nur einer kennt die Zukunft. Nur einer kennt mich so gut, wie ich mich selber kenne. Und nur einer hat mich so sehr geliebt, dass er für mich gestorben ist. Und das ist Gott. Und nur wenn ich ihm vertraue, komme ich zur echten Freiheit. Als Kinder Gottes werden wir verändert ins Bild von Jesus. Und in der Abhängigkeit von ihm erleben wir diese Freiheit. Und wenn ich ein Kind Gottes bin und so verändert werde, dann wird das, was ein Anliegen Gottes ist, zu meinem Anliegen. Automatisch. Wird es mein Anliegen, hier diese Gemeinde wird mein Anliegen. Das Gebet wird mein Anliegen. Andere Menschen werden mir ein Anliegen. Und vielleicht können wir uns mal überprüfen, was unser Anliegen ist. Und dann sehen wir, in welche Richtung wollen wir uns überhaupt verändern. Geht es bei uns um Selbstverwirklichung oder geht es bei uns um Jesus-Verwirklichung? Der Philosoph Martin Heidegger, ich habe ihn vorhin schon angetönt, hat gesagt, wir sind geworfen in unser Sein und jetzt sagt er, was müssen wir darum machen? Wir müssen uns entwerfen. Also ein kleines Wortspiel, ein Entwurf, also wir müssen selber unser Leben in den Griff bekommen und einen Lebensentwurf gestalten. Das ist Selbstverwirklichung. Und wisst ihr, das ist ein unglaublicher Druck, der da auf einem lastet. Ich bin der Captain von meinem eigenen Leben. Ich muss jetzt alles im Griff haben. Ich muss mich selber entwerfen. Wenn ich irgendwo hineingeworfen bin, da kann ich mich doch nicht selber zurückwerfen. Ich habe noch keinen Ball gesehen, der sich selber zurückgeworfen hat. Was Heidegger vorschlägt, geht nicht. Wir brauchen Jesus Christus, um uns in diese Freiheit zu führen. Ich möchte zur zweiten Frage kommen. Wer verändert uns jetzt? Wer kann uns eigentlich verändern? Wenn wir in die Geschichte schauen, gibt es da ganz verschiedene Antworten. Zum Beispiel in der Antike hat man gesagt, ja, Veränderung kommt durch Tugend. Tugend, ein Begriff, den wir heute eigentlich gar nicht mehr kennen, also kennen schon, aber verwendet wird er nicht mehr. Tugend ist so zum Beispiel Tapferkeit oder Stärke oder Mut. Das sind Tugenden. Ich mach's, auch wenn es mir weh tut. Das ist eine Tugend. Es ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich stehe unter der Dusche und ich möchte von jetzt an nur noch kalt duschen. Ich habe zwar keine Lust, aber ich mache es trotzdem. Das wäre eine Tugend. Dann stehe ich unter der Dusche und dann stelle ich auf kalt, koste es, was es wolle. Das wäre eine Tugend. Und so haben die antiken Denker gesagt, so kommt Veränderung. Man zwingt sich einfach. Tugend, man muss sich anstrengen. Heute ist das absolut unpopulär, diese Meinung. Heute sagt man vielmehr, Veränderung ist nur dann möglich, wenn es mit den Gefühlen im Einklang ist. Meine Gefühle müssen vorausgehen und dann kommt die Veränderung hinterher. Also ich muss irgendwie es schaffen, dass meine Gefühle es toll finden, kalt zu duschen. Ist jetzt sehr unwahrscheinlich, aber nur dann ist Veränderung möglich, wenn meine Gefühle vorausgehen. Nun, was sagt die Bibel? Wir werden verändert von dem Herrn, der Geist ist. Ein komplett anderer Ansatz. Nicht die Tugend, nicht wir selber, nicht unsere Gefühle. Ich werde verändert von dem Herrn, von außen, von ihm, von dem Heiligen Geist durch Jesus Christus, der in mir wohnt. Er ist es, der mich verändert. Hier geht es ja um Heiligung, Veränderung. Wir nennen das ja oft auch Heiligung. In Römer 15 schreibt Paulus, wir werden geheiligt vom Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der uns verändert ins Bild Jesu. Er ist der Coach an der Seitenlinie, der uns die Anweisungen gibt. Heißt jetzt nicht, dass ich gar keine Eigenverantwortung mehr habe. Natürlich, ich muss mich entscheiden, aber wenn der Heilige Geist mich verändert, dann gibt er mir alles, was ich brauche, um mich zu verändern. Die Frage ist nur, lasse ich mich darauf ein? Zurzeit ist ja gerade Europameisterschaft. Können uns das gut so vorstellen? Der Heilige Geist ist der, der uns als Trainer alle Anweisungen gibt. Die Frage ist nur, setze ich das um? Er gibt mir alles, was ich brauche. In Hesekiel 36 lesen wir, ich will meinen Geist in euch legen und euch die Kraft geben, meine Gebote zu halten. Er gibt uns die Kraft, die Gebote zu halten. Lasse ich mich darauf ein? Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Immer wieder kommt das. Es ist der Geist, der uns freimacht. Und das ist wunderbar, weil als Christ zu leben, ist ja manchmal ganz schön schwierig. Sind wir mal ehrlich. Also, wir leben als Christen und wir haben ja dieses Wort von Gott. Das ist genial, weil wir wissen, alles, was da drin steht, ist eindeutig Gottes Wille. Und es ist durch und durch die Wahrheit. Und das ist wunderbar. Aber es hat auch, hat auch eine Schattenseite, manchmal für uns. Und zwar, wenn ich merke, dass die Bibel hier ist und mein Leben manchmal ganz schön weit weg davon. Dass ich weiß, was ich tun müsste, aber dann eigentlich anders lebe. Das, ich stelle mir das so vor wie so ein Parteimitglied, vielleicht FDP-Parteimitglied. Man hat das Parteibüchlein zu Hause. Man ist Mitglied zu Hause, Parteibüchlein, diese und diese Partei. Und dann kommt der große Tag der Wahl und dann kreuzt man irgendwie das Falsche an. Irgendwie CVP angekreuzt. Also, oh nein, jetzt habe ich das Falsche angekreuzt. Ist wahrscheinlich jetzt noch niemandem passiert, aber so fühlen wir uns doch manchmal als Christen. Wir haben das Parteibüchlein zu Hause und wenn es drauf ankommt, dann schaffen wir es manchmal nicht. Und das erzeugt in uns eine Spannung, weil wir ein Ideal haben und dem nicht gerecht werden. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Tugend, ja, ich muss mich einfach zwingen. Oder ich muss schauen, dass meine Emotionen in Ordnung kommen, dann kommt es schon irgendwie einfach am Morgen einen warmen Tee und so. Nichts gegen einen warmen Tee, aber oft versuchen wir, die Veränderung dann so zu erzwingen. Das ist ein riesiges Missverständnis. Ganz viele Christen wissen, ja, die Erlösung, die ist aus Gnade. Seit der Reformation, wir werden nur aus Gnade erlöst. Aber dann die Veränderung, denken sie, ja, da muss ich mich dann anstrengen. Und die Bibel sagt uns, es ist alles Gnade. Gott erlöst uns aus Gnade und er gibt uns die Kraft, uns zu verändern. Er gibt uns die Kraft, seine Gebote zu halten und immer wie mehr so zu werden, wie er ist. Gott verändert uns nicht wir selber. Und wie gesagt, das nimmt nichts an meiner Verantwortung weg. Der Heilige Geist spielt mir den Steilpass, noch einmal im Fußballbild gesprochen. Schieße ich jetzt das Tor oder nicht? Er schenkt mir die Kraft. Lasse ich mich darauf ein? Gott selber verändert uns. Und jetzt ist die letzte Frage noch dran. Wie kommt diese Veränderung zustande? Ich möchte noch einmal Vers 18 lesen. Dort heißt es, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild. Es gibt hier zwei Schritte. Erstens, wir schauen an und dann zweitens, wir werden verändert oder verklärt. Paulus sagt, die Veränderung kommt durchs Anschauen. Etwas komisch, aber Paulus greift hier zurück auf die Geschichte mit Mose. Wir erinnern uns, Mose hat beim Exodus, beim Auszug aus Ägypten, immer wieder Zeiten gehabt, in denen er in das Zelt der Begegnung ist und Gott quasi von Angesicht zu Angesicht fast begegnet ist. Er hat Gott angeschaut und als er rauskam, was ist da passiert? Sein Gesicht hat geleuchtet. Und er musste dann eine Decke darüber tun, weil sein Gesicht so gestrahlt hat. Wahrscheinlich hätten sonst die Israeliten gedacht, da wäre irgendwie ein Kernreaktorunfall in diesem Zelt der Begegnung, wenn der auf einmal so leuchtet. Verstehen wir ja nicht. Aber entscheidend ist diese Verbindung. Mose schaut Gott an und wird körperlich verändert. Wer die Herrlichkeit Gottes sieht, der wird verändert. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie passiert jetzt das konkret? Ich kann einen Diätplan anschauen, wegen dem bin ich noch nicht am Abnehmen. Ich kann einen Hund anschauen, wegen dem bin ich noch kein Hund. Obwohl man, manchmal, wenn man auf der Straße so entlang geht, sieht man, denkt man, dass das schon Herrchen und Hündchen sehen da manchmal schon ähnlich aus. Aber wie passiert jetzt das durch Anschauen verändert werden? Ist doch etwas speziell. Nun, wenn wir im Griechischen in den Text schauen, dann sehen wir, dass durch die Verbform klar wird, dass das nicht zeitlich nacheinander ist, sondern gleichzeitig. Währenddem wir anschauen, werden wir verändert. Währenddem ich Zeit mit Gott verbringe, währenddem ich ihn anschaue, in dieser Zeit kann Gott mich verändern. Und dann heißt es, wir schauen Gott an mit aufgedecktem Angesicht. Paulus sagt hier, wir sehen die Herrlichkeit Gottes mit aufgedecktem Angesicht in seinem Wort. Nicht wie die Juden, die Jesus Christus nicht erkannt haben. Die haben eine Decke über dem Gesicht, weil sie die Herrlichkeit Gottes nicht sehen, weil sie Jesus nicht erkennen. Aber wir lesen in der Bibel von Jesus selber. Wir erkennen seine Herrlichkeit durch die Person von Jesus Christus und darum sehen wir ihn mit aufgedecktem Angesicht, aber wie in einem Spiegel, sagt Paulus. Nicht direkt, sondern wie in einem Spiegel. Durch Gottes Wort. Und so kann ich Gott anschauen. Nun, das Wort, das hier für Veränderung steht, ist ganz ein spezielles. Und zwar steht hier Metamorphometa im Griechischen. Also Metamorphose muss man eigentlich gar nicht Theologie studieren, um das zu verstehen. Paulus sagt hier, die Veränderung ist wie eine Metamorphose. Und von wo kennen wir Metamorphose? Aus der Biologie. Ich bin ganz schlecht in Biologie, aber ich habe mich da etwas schlau gemacht, bin jetzt quasi Experte, also so Wikipedia-Level. Es gibt ja verschiedene Tiere, die Metamorphose betreiben. Zum Beispiel die Kaulquappe, die wird zum Frosch und die Raupe, die wird zum Schmetterling. Und ich habe gehört, die Libelle, die macht auch eine Metamorphose durch. Und der Mainkäfer wird zum Engerling. Engerling, ja, genau. Also das sind so Veränderungen. Und genau so, sagt Paulus, verändern auch wir uns. Nun, was ist das Geheimnis von der Raupe, von der Kaulquappe? Die Raupe sagt ja nicht, ja, jetzt mache ich mir so eine Hülle und dann baue ich mir selber Flügel. Die ist da drin, die ist da nur am Schlafen. Da ist ja nur noch dann auch zu einem Zeitpunkt, glaube ich, nur noch Flüssigkeit, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Was ist das Geheimnis der Metamorphose? Ja, das Geheimnis ist, dass die Kraft der Veränderung im Erbgut von dieser Raupe liegt. Das Geheimnis ist nicht in etwas, was sie tut, oder sondern die Kraft liegt in ihrem Erbgut. Und genauso sagt Paulus, die Kraft zur Veränderung, die ist schon in dir drin. Es ist der Heilige Geist, der in dir lebt, der dich von innen heraus verändert. Genial. Veränderung durch Gnade, Veränderung durch innen. Und alles, was ich dazu tun muss, ist Gottes Herrlichkeit sehen. Erlösung aus Gnade, Veränderung und Heiligung auch aus Gnade, von innen heraus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wie kommt diese Kraft in mein Leben? Indem ich Gott anschaue. Wie kann ich Gott anschauen? Zuerst einmal durch sein Wort, da habe ich schon erwähnt. Ich sehe in seinem Wort die Herrlichkeit. Ich sehe, was Jesus für mich getan hat. Ich sehe, wie sehr Gott mich liebt. Ich sehe Gottes Eigenschaften, Gottes Heiligkeit, Gottes Allmacht. Ich sehe die Größe Gottes hier. Und wenn ich sein Wort lese, dann werde ich verändert. Wir merken das ja manchmal in der stillen Zeit. Das ist so wie ein Lego-Bausatz mit unserem Leben. Wenn wir dieses Wort lesen, dann nimmt uns Gott auseinander wie ein Lego-Bausatz und setzt uns neu zusammen, währenddem wir ihn anschauen. Das ist das Geheimnis. Ich kann aber auf Gott sehen, auch durch das Gebet natürlich, indem ich Zeit mit ihm verbringe im Gespräch, indem ich auf ihn höre im Gebet und auch ihm sage, was mich bewegt, ihm alles hinlege. Ich kann auf Jesus sehen, auch durch die Gemeinschaft. Ich denke hier an so einen Gottesdienst, an das Gebetstreffen der Gemeinde. Vielleicht auch an ein Hauskreistreffen, wo man zusammen in die Bibel schaut. Da sehe ich auch auf Jesus, weil ich auf seinen Körper, auf seinen Leib, auf seinen, auf seine Gemeinde sehe. Zeit in der Gemeinschaft kann uns auch verändern. Gott hat uns auch einander gegeben, um uns zu verändern. Vielleicht ist diese Person, die mich auf etwas hinweist, gar nicht im eigenen Auftrag unterwegs, sondern ein Werkzeug Gottes, um mich auf etwas hinzuweisen, wo ich mich verändern kann. Und dann merke ich auch immer, wie ich auf Gott sehen kann durch gute Bücher, geistliche Literatur, seien es ermutigende Biografien oder Bücher, theologische Bücher, muss auch nicht so theologisch sein, kann auch einfach sein, aber Bücher, die von Gott handeln, da kann ich auch etwas von Gottes Wirken sehen und von ihm lernen und verändert werden. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte zum Schluss den Vers vorlesen aus Hebräer 12, Vers 2. Dort heißt es, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus hat es mit uns angefangen. Er hat uns erlöst und er wird uns auch vollenden. Manchmal denken wir, ach, in dem Punkt werde ich mich nie verändern können. Bei mir ist es doch schon zu spät, ich habe gar keine Kraft mehr. Nein, Jesus ist Anfänger und Vollender. Und auf diese Verheißung wollen wir heute Morgen vertrauen. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender. Philipper 1, Vers 6 heißt, der in euch das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Er ist nicht fertig mit uns, nein, aber er wird es vollenden. Auch wenn es vielleicht in unserem Leben ganz anders aussieht, als wir uns das wünschen. Geben wir nicht auf. Machen wir noch einmal diesen Schritt auf Jesus zu. Schauen wir auf ihn. Er hat die Kraft, uns zu verändern. Ich möchte zum Schluss beten.